Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Jetzt zum Thema die deutsche Drohne Helsing HF1. In meinen Augen eine echte Katastrophe. Und wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir weiter zu, wie das dann ein ganz tolles, so eine ganz tolle Firma sein soll, wo doch da sowas gebaut ist, wie wir es da sehen. Starten wir mal mit der technischen Analyse. Auf jeden Fall haben die erstmal HF1. Es geht nur um die HF1. Also das ist hier in der Mitte. Das ist die HF2. Das ist die HX2. Um die geht's jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt mal zurück zu der Drohne, zu dieser, die Sie da oben sehen, das ist die Ursprungsdrohne und die möchte ich mit Ihnen mal aerodynamisch besprechen. Und da ist es mal anders geworden. Auf jeden Fall gab es da große Probleme mit dem Starten und so weiter und so fort. Und die Ukrainer haben gesagt, die brauchen wir nicht, das Ding taucht nichts. Wir haben die teilweise zurückgeschickt, das beste Start-up-Unternehmen Deutschlands, da weiß ich, was in Deutschland abgeht. Und jetzt gehen wir mal da rein. Ich habe hier so ein paar Sachen dann analysiert sozusagen. Und jetzt gucken wir uns die Bilder mal an. Und hier, und da gibt es einen Misserfolg, da beschweren sie sich. Und jetzt gehen wir da mal rein. Und zwar Ernüchterung über teure deutsche Helsing-Drohne. Überall gibt es Kritik und sie werden störanfällig. Also das wird, die Ukrainer haben behauptet, sie werden störanfällig und so weiter. Störanfällig, wir können es nicht richtig starten. Katapult, machen wir gleich Katapult. Warum brauchen wir dann Katapult? Können sie nicht richtig starten, etc. pp. Sie würden nicht richtig treffen. Und naja, sie werden scheinbar, okay. Das waren die Kritiken an dieser Drohne. Aber jetzt gucken wir mal an die erste Drohne und da weiß ich eigentlich alles, wie schlau unsere Leute sind. Die hat gravierende aerodynamische Mängel und das, da muss man dann nicht weiter diskutieren. Die Bauflugzeuge haben keine Ahnung. So. Und das war jetzt nichts und da das Deutschlands wertvollste Start-up von Breaking Lab und so weiter. Gut, das ist jetzt Helsing, das ist die Firma Helsing, die ist irgendwo in Süddeutschland. Wahrscheinlich sind die alle von Lilium zu Helsing gegangen, die haben nämlich auch keine Ahnung gehabt. Deswegen sind die da alle, weil Lilium ja insolvent ist und dann haben sie wahrscheinlich alle gewechselt. Tippe ich mal, weil es jetzt besser ist, Drohnen zu bauen und damit Geld verdient, weil angeblich kostet, ich weiß nicht, die große 17.000 Euro eine Drohne. Da haben die Ukrainer gesagt, das ist zu teuer. Ja. Das ist hier bald in Serie, die KI, das ist die neuere. Jetzt gehen wir mal nicht hier hin und jetzt gucken wir uns mal diese HF1 oder wie die Ursprungsdrohne an. Was analysieren wir die mal? Und das ist für mich so ein bisschen, was sehen wir? Wir sehen hier erstmal eine sogenannte Kanar-Konfiguration, also eine Ente ist das. Entenkonfiguration, ein normales Flugzeug hat die große Tragfläche von und ein Leitwerk hinten. Und hier haben wir tatsächlich so, dass wir zwar das Seitenleitwerk hinten haben, das als sogenanntes Pendelruder ausgeführt ist, also sich komplett bewegt. Ich persönlich halte davon nichts, aber gut, sei es drum. Letztendlich ist das Höhenleitwerk vorne, nennt sich Kanar oder Ente. Ist eigentlich selten gebaut, könnte aber hier aus speziellen Gründen sinnvoll sein, die ich Ihnen gleich erläutern möchte. Dann sehen wir vorne hier das Leitwerk, sehen wir hier als Rechteck-Tragfläche und hinten das auch rechteckig. Das ist ja eine Drohne, die irgendwo dann explodiert. Also das ist ein einmaliger Einsatz. Von dieser Seite muss das Ding billig sein und das ist sinnvoll, das so zu bauen. Punkt. So. Dann haben wir hier eben tatsächlich einen Sperrholzrumpf. Das kann man hier erahnen. Hier hat man da, das ist ein Rechteckrumpf, einfach aus Sperrholz. Auch okay, den kann man auch mittlerweile ganz schnell auslasern oder wie auch immer. Hat hier oben, das wird dann mit Klebeband zugemacht, tut's im Krieg, auch okay. Okay. Dann hat er hier irgendwelche Sensoren, mit denen bin ich schon nicht so ganz einverstanden, weil so ein Sensor ziemlich viel Luftwiderstand hat. Aber das ist hier nicht das größte Problem, meines Erachtens. So. Und wo ist das Problem bei so einer Drohne gegenüber einem Flugmodell? Dass die Drohnen im Verhältnis wesentlich schwerer sind. Und sie haben ja vorne eine Bombenlast zu tragen im speziellen Fall. Also ist da vorne Gewicht und irgendwie wahrscheinlich ein Stück dahinter. Und hier müssen Sensoren drin sein, die die Navigation machen, wie auch immer das funktioniert. Und dann habe ich hier eine sogenannte Was noch wichtig ist, ich habe hier so eine sogenannte Pusher-Konfiguration, die bei solchen Sachen Sinn macht, weil bei normalen Flugzeugen, wenn man sich eine Cessna anguckt, ist ja der Motor vorne und die Pusher-Konfiguration ist hinten so ähnlich. Die Russen machen das so bei ihren Delta-Drohnen, wo sie da diese aus dem Iran gekauft haben und jetzt modifiziert haben. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Soweit, so ungut. So. Und jetzt schreiben die, diese Drohne würde 100 Kilometer weit fliegen und sie hat ungefähr eine Spannweite von 1 Meter. Und naja, gut, und dann wiegt sie 12 Kilo. Also meine Segelflugzeuge damals hatten 2,50 Meter Spannweite und wogen 1,1 Kilo. Das Ding hat 1 Meter Spannweite und wiegt 12 Kilo. Da sieht man schon mal, das ist eine extrem hohe Flächenbelastung. Also das ist Last pro Fläche. Und die ist richtig hoch und das bedeutet, das Ding muss verdammt schnell fliegen, weil die Luftkräfte, Auftriebskraft, Auftriebkraft oder Englisch Lift, ist Auftriebsbeiwert mal Fläche, mal Dichte zur Hälfte, Luftdichte halb, mal V². Also Luftkräfte gehen quadratisch ein und dann kann man das gerade noch hinkriegen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich das Ding mit der Hand werfe, wird das nie funktionieren, das kriege ich nicht, das kriegt nicht mal ein Speerwerfer wahrscheinlich weg mit der Handwurf. Das muss definitiv von einem Katapult gestartet werden und muss dann da vorne mindestens 70, 80 Stundenkilometer bringen, damit der überhaupt fliegt. Da gab es dann, habe ich gelesen, auch Beschwerden, dass die schon, ich weiß nicht, 70% aller Starts nicht misslungen sind, weil unter den komplexen Umständen eines Krieges und so weiter und so fort ging das nicht. Und das mechanische Katapult wäre mangelhaft, haben die Ukrainer gesagt. Inwieweit das stimmt, weiß ich nicht. Aber bei der Kiste ist klar, die hat so eine hohe Flächenbelastung und ist auch kein Delta-Flügel, der in gewissen Bereichen diesbezüglich Vorteile hat, dass diese Kiste dann, dass der ganz mit mindestens 70, 80 Stundenkilometer das Katapult verlassen muss. Und wenn dann das Katapult nichts taugt, dann hat man so ein blödes Problem. Nur so als meinem. Ja. Was das größte Problem von dieser Kiste ist, aber jetzt überlegen wir mal. Und da habe ich das, kann man so richtig abschätzen, ist ein bisschen schwierig. Aber diese Kiste mit 1 Meter Spannweite, das ist nicht viel. Gucken Sie mal. Ein Meter ist halt nicht viel. Ja gut, das kann man hier schlecht zeigen. Ein Meter ist halt mal nicht viel. Also Metermaß, das sind 20 Zentimeter, 20 und so weiter. Können Sie ja, das ist nicht viel, das kann ich Ihnen jetzt schlecht zeigen. Meter ist nicht viel. Soll das Ding 12 Kilogramm wiegen? So, das bedeutet, der Motor, mit dem das Ding dann auf 100, ich schätze, also die haben was von, an einer Stelle lesen Sie Maximalgeschwindigkeit 144, an einer Stelle ja lesen Sie, dass es dann der mit 144 Stundenkilometer Reisegeschwindigkeit, also Fluggeschwindigkeit wäre, das glaube ich nicht ganz. Sagen wir mal, das Ding fliegt mit 110 Stundenkilometer über den dicken Daumen. Dann ist er eine Stunde in der Luft. Jetzt könnte man vielleicht nochmal die Akkugewicht berechnen, weil der Elektromotor hat. Das ist auch so toll. Ich muss ja, und das Ding braucht geschätzt 2 Kilowatt elektrische Leistung, also richtig Power, um kontinuierlich zu fliegen, weil der ja so schnell fliegen muss und damit auch der Luftwiderstand so hoch ist. Und das ist der Unterschied damals zu meinem Segelflugmodell, das dann nichts wiegt und dann brauche ich auch wenig Leistung, aber der braucht ja ganz viel Leistung, 2 kW. Und wenn ich den eine Stunde fliege, braucht der 2 Kilowattstunde an Akkus. Ausrechnen, was das Ding wiegt, das ist ganz schön heftig. Das dürfte ein Akku sein, der so groß, ich habe es jetzt nicht geprüft, sorry, 2 Kilowattstunde, das dürfte ein Akku sein, der so groß ist wie ein Ziegelstein, der da fast nicht so ganz, aber so geschätzt. So, jetzt haben Sie da einen riesen Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akku da drin. So, und jetzt kommt aber das größte Problem meines Erachtens von dem Ding, weil das Ding in dieser Beziehung tatsächlich eine echte Vollpfosten-Katastrophe ist. Also wer so sich als bestes Start-up dann präsentiert, da wird es mir schlecht. Da hätte man mal jemand von der DASA in Süddeutschland fragen sollen, aber die Arroganz fragt nicht, sagen wir mal so. Und jetzt gucken wir uns mal hier so ein komisches YouTube- Okay, noch eine Sache vorher. Hier ist es so, dass vermutlich die Navigation und die Bombe vorne ist und deswegen baut man hinten den Prop. Prop baut man bei normalen Flugzeugen ungerne nach hinten, weil sie lauter sind, was im Krieg irrelevant ist. Das nächste Problem aber, wo kommen wir gleich drauf dazu, ist mit dem Krieg und laut, mit dem Pusher. Das gab beispielsweise Herr Bert Rutan, da zeige ich Ihnen auch gleich ein Flugzeug. Der hat auch Entenflugzeuge damals gebaut, vorne mit einer geraden Fläche und hinten sehr stark gepfeilt. Der vorne gerade und hinten gepfeilt. Das hatte einen speziellen Grund wegen des Landens. Das Ding muss ja nicht landen. Von dieser Seite ist das egal. Sagen wir mal so, das führt jetzt hier zu weit, weil der vordere Flügel muss ja immer zuerst abreißen wie der hintere. Und deswegen hat er den hinteren stark gepfeilt und den vorderen gerade gemacht. Aber das Ding muss ja gar nicht landen, das macht nichts. Das Problem bei diesen Pushern ist im Allgemeinen, wenn ich die mit Benzinmotor betreibe, ist das, dass die Kühlung des Motors nie richtig funktioniert, weil der Motor da hinten sitzt. Und da gab es bei der sogenannten Very Easy, oder jetzt gucken wir mal eine andere an, gab es dann auch schon immer Probleme mit Motorüberhitzungen. Wobei man natürlich sagen muss, wenn ich so einen Elektromotor mit 2 Kilowatt kontinuierlich betreibe, heizt der auch mit, geschätzt, wenn der 90% Wirkungsgrad hat, heizt der auch mit 90%, mit 200 Watt heizt das Ding dann auf. Klar, nur logisch, weil da einfach Verluste sind. Ich schätze mal 10%, es wird nicht ganz sein, aber Sie haben dann so ein Ding und Sie wollen eine Stunde das Ding mit 200 Watt aufheizen und dann brauchen Sie genügend Kühlung. Und da sehe ich bei diesem Teil das größte Problem, unter anderem bei der Kühlung des Motors, und ich möchte Ihnen das jetzt an einem gut ausgeführten Beispiel des Bert Rutan. Das ist nicht die Very Easy, das ist eine andere Kiste. Das ist hier, das ist die Rutan Defion heißt der, und da sehen Sie hier, das ist auch ein Pusher, das ist auch eine Ente. Hinten bei dem ist, wie gesagt, die Haupttragfläche gepfeilt und vorne, die ist gerade aus speziellen Gründen, glaube ich sogar ein Sechssitzer. Und hier sehen Sie den Prop da in der Mitte und der Prop dreht sich, also beziehungsweise den Prop sieht man nicht, man sieht nur den Spinner. Was aber auffällt, im Gegensatz zu der anderen Kiste, ist das, dass Sie hier ein ganz schlankes Heck haben. Oder? Klar, oder? Ich könnte mal bei den anderen da durchgehen. Ja gut, da versucht man dann... Dann hier hat man versucht, der hat hier oben die Kühlluft ein, weil es da eben sonst Probleme gibt. Die braucht er irgendwo. Und da gibt's dann diese anderen Geräte. Und der hat dann ein ganz schlankes Heck. Wenn ich mir jetzt aber den da angucke, dann ist eine Katastrophe, weil das ist hier Schuhschachtel, was natürlich eigentlich günstig ist, weil es günstig sein muss. Und dann zieht der hier dieses, sagen wir mal, 12 mal 10 cm auf 15 cm bis zum Durchmesser von 5 cm zusammen. Und das geht aerodynamisch meines Erachtens keinesfalls, no way. Das bedeutet, in dem ganzen Bereich haben Sie Ablösung und keine sauber anliegende Anströmung mehr. Wenn man das eben vergleicht mit sowas, wo man dann hier eine wirklich gesichert, sehr saubere, perfekt bedient nie, das ist immer gestört. Deswegen wird's lauter, weil da hinten Störungen immer sind und deswegen werden die lauter. Aber das spielt ja keine Rolle. Aber hier kann man sehr gesichert sagen, bei diesem Gerät, dass dieser Propeller, der, sagen wir mal, 20 cm Durchmesser hat, geschätzt, dass der nur in den äußeren 7 cm saubere Strömung sieht. Alles andere ist so gestört, dass der da keinen Schub erzeugt. Und das ist natürlich voll Defizit, weil damit verschenke ich locker 20, 30, 40 Kilometer Reichweite, weil die einfach da hinten nicht fähig sind, bei ihrer Schuhschachtel hier ein vernünftig gestaltetes Heck oder den Motor hinten länger zu machen. Aber das ist dann hier das Problem. Und dann sehe ich da noch ein Problem, wenn Sie da den Elektromotor da sehen, der wird dann natürlich auch nicht richtig gekühlt. Die haben sowieso ein Problem. Der hat dann zwar so eine Ummantelung mit Alukühlrippen und Alukühl ziemlich gut, aber dass da so ganz schlau ist, kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass das Ding richtig funktioniert, kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Und dass das ein ganz tolles High-Tech-Unternehmen sein soll, Das habe ich dann da diesbezüglich auch ein Problem, weil das ja ihre Ursprungsdrohne war und das war Dilettantismus pur. Typischer deutscher Dilettantismus und die neuen Kosten, irgendwie haben sie sich beschwert, 16.000 € für eine. Das könnte sich die Ukraine nicht leisten und ist für Verlustgerät auch viel zu teuer. So, und jetzt machen wir nochmal so ein kleines Ding über die Firma Helsing. Da bin ich mal drauf gegangen. Resilienzfabriken, Massenproduktion für unsere Verteidigung. Jetzt bauen wir keine Autos mehr, jetzt bauen wir Raketen und diese ganzen Dinger, souveräne, verteilt und skaliert und so weiter. Und jetzt denken wir mal nach. Sagen wir mal, so, da sind die ganzen Kisten, wie die ganz so toll sind und so weiter. Das ist ja alles schön und gut. Die sieht dann da schon wesentlich besser aus, wobei mit der Kreuztragfläche habe ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen, für was die gut sein soll, weil das also für mich ein bisschen komisch, aber ich weiß es nicht. Da muss ich zugeben, da habe ich keine Erfahrung und kenne diese Effekte nicht. Ich bin mir aber sicher, da gibt es ziemlich blöde Effekte, da baue ich lieber einen Doppeldecker. Aber sei es drum. In jedem Fall sind diese ganzen Drohnen ja alle elektrisch angetrieben. So, und jetzt gehen wir mal in den Friedensfall rein. Also so aus Jux und Dollerei. So, und ja gut, und wenn Sie jetzt, ich habe mal ein Auto gekauft, da waren dann so ganz teure Autos in so einer Halle. Ich habe das billigste von denen gekauft. Und da waren die ganzen Autos so Hightech, also ziemliche CSL und so weiter. Die waren alle in einem Batterieladegerät angehängt, weil nämlich sonst bei Unterladung die Batterien kaputt gehen. Wissen Sie, worauf ich raus will? Die Dinger haben alle Lithiumzellen drin. Alle. So. Und jetzt hat man hoffentlich irgendwann mal auch Frieden, stellt die dann alle her mit dem Elektromotor und hat dann eine Lithiumzelle drin und die müssen Sie regelmäßig mindestens zweimal im Jahr laden, sonst, hier liegt auch eine rum, die ist sicher auch kaputt, die müssen Sie zweimal im Jahr laden, sonst ist die Lithiumzelle im Eimer wegen Unterladung und Sie kriegen Lithiumzellen aus einer Unterladung nicht mehr raus. Können Sie vergessen. Das bedeutet also, die bauen da was, bauen da für Tausende von Euro Lithiumzelle rein, die liegen dann 10 Jahre rum. Bei der Bundeswehr hat da keine Ahnung von diesen ganzen Lithiumzellen, das kann ich Ihnen gesichert sagen. Und dann können Sie, sind die Dinger nicht einmal einsatzfähig, weil die Akkus alle kaputt sind. Das hat was. Die haben das nämlich schon mal so was Ähnliches gebracht. Da musste ich schon vor 15 Jahren musste ich laut lachen. Tut mir, das war nicht die Firma, aber das ist halt Bundeswehr. Völlig ungeplant und so weiter. Und zwar haben die auch Elektrodrohnen am Polarkreis getestet. Das ist ewig, habe ich das mal gelesen. Und dann haben die gemerkt, das funktioniert nicht. Warum? Weil diese Akkus brauchen, diese Lithiumzellen sind ziemlich empfindlich auf Außentemperaturen. Die liefern dann keine Leistung mehr. Da darf es nicht kalt sein. Aber so Lithiumzelle bei minus 15 in der Ukraine einzusetzen, da haben Sie dann ein richtiges Problem. Wenn die einmal warm sind und dann laufen, dann haben die auch einen gewissen Innenwiderstand, dann werden die selbst warm. Das ist okay. Aber Sie können diese Lithiumzellen bei minus 20 im ukrainischen oder russischen Winter überhaupt nicht einsetzen, weil das überhaupt nicht funktioniert, weil die haben dann so viel Innenwiderstand, dass sie diese 2 Kilowatt Leistung oder 3 beim Start, die der Motor wahrscheinlich braucht, die kriegt die überhaupt nicht hin. Der stürzt ab. Vermutlich haben es, wie könnte sein, wenn ich mir das jetzt so richtig nach während des Videos überlege, dass die Ukrainer haben sich beschwert, dass die Drohnen direkt nach dem Start abgestürzt sind. Das könnte das Problem sein. Fällt mir jetzt gerade so ein, das ist jetzt kein Witz, dass die Ukrainer, weil das vielleicht im Winter war und dann sind die Akkus kalt und das wissen, ich weiß nicht, ob die das wissen oder nicht wissen wollen, oder wie auch immer, oder die Akkus, vermutlich gibt es auch unterschiedlich empfindliche Akkus dafür. Und dann haben die im Winter getestet und normalerweise können sie halt so einen Motor mit 3 kW betreiben, aber im ukrainischen Winter bei minus 10, da kommt da aus dem Akku, die haben so viel Innenwiderstand, dass sie da nur 1,5 oder 2 kW rauskriegen. Und bei dieser hohen Flächenbelastung, was ich Ihnen vorhin ausgerechnet habe, also eine relativ kleine Fläche, die ganz viel tragen muss, muss der halt einfach extrem schnell fliegen. Und dann reicht die Leistung nicht und dann fallen die Dinger einfach runter. Soweit zum Thema und auch eben bei den ganzen Elektromotoren ist ja was ganz Tolles, aber das ist nur für exakt im aktuell hergestellten Zeitpunkt. Für den Kriegsfall kann ich diese Elektrosachen benutzen. Ich brauche aktuelle funktionsfähige Lithiumzellen, aber sonst brauche ich Verbrennungsmotor und die kann ich 20 Jahre, 30 Jahre lagern, kippe dann da Sprit rein, einmal nachgeschmiert und mit Rizinusöl oder was auch immer funktionieren die. Das ist gar kein Problem. Oder andere Spezialöle mittlerweile. Früher haben wir halt mit Rizinusöl geflogen. Aber das können Sie alles vergessen, was da gemacht wird. Das sind Drohnen, die für einen aktiven Krieg gebaut werden. Das können Sie sich überlegen, wie das jetzt weitergeht hier in Deutschland. Nachdem die europäischen Staaten gestern oder heute, nachdem die iranische Regierung als Terrorist eingesetzt haben, wird jetzt auch Europa als Terror, die europäischen Streitkräfte als Terroristen eingestuft. Wenn jetzt mal schnell die Iraner die Straße von Hormuz zumachen, dann haben wir hier Spritpreise von 3 bis 4 Euro pro Liter. Dann können Sie überlegen, wo wir hier bleiben. Aber es ist einfach so gewünscht, das kracht. Ich habe mal Jodtabletten gekauft. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Danke fürs Zuhören. Es ist nur noch schlimm, was hier läuft, wenn ich sowas sehe. Wo war es jetzt nochmal, das Ding da, wo ich das sehe? Da hinten kommt, da wird nur 60, maximal 70% des Propellers sauber angeströmt. Der Rest wird ans Vortriebsenergie einfach weggeworfen, weil sie nicht einmal fähig sind, ein vernünftig Heck zu konstruieren. Das ist doch ärmlich, ist das doch. Und das ist das beste Hightech. Wie war das? Das soll das beste Zukunftsunternehmen von Deutschland sein. Da gruselt's mir. Tschüss.